Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Auf ein Espresso. Hier sprechen wir mit inspirierenden Persönlichkeiten, um tiefe Einblicke in deren Leben zu erhalten. Unser heutiger Gast ist ein Mann, der Kontinente mit dem Fahrrad durchquert, Rekorde bricht und dabei unglaubliche Ausdauer und Entschlossenheit zeigt. Er tritt regelmäßig als Speaker auf und der Titel Deutscher Forrest Gump trifft es eigentlich ganz gut. Unser heutiger Gast ist der Extremsportler Jonas Deichmann. Hi Jonas.
Hi, guten Morgen.
Wir hoffen, die Beschreibung trifft es zu einigermaßen.
Ja, das passt. Also ich sage auch selber immer Abenteurer und Extremsportler und den Spitznamen Deutscher Forrest Gump ist jetzt, also es ist ja jetzt auch schon in allen deutschen Medien gewesen und auch international im Fernsehen, daher würde ich sagen, passt so.
Sehr gut. Das heißt, wie stellst du dich denn eigentlich vor, wenn dich jemand nach deinem Job fragt?
Ich sage, ich bin Profi-Abenteurer.
Sehr gut. Vielleicht dem direkt anschließend die Frage, wie bist du eigentlich zum Extremsport gekommen? Wir haben mal ein bisschen auf LinkedIn nachgeschaut. Du hast in deinem Studium Stationen an der Singapore Management University gehabt und der Kopenhagen Business School, also eigentlich den klassischen Karriereweg von einem BWL-Studenten und dann auf einmal Abenteurer. Wie kommst du dazu?
Also ich habe einen Master in International Business gemacht und zwar im Ausland, also Bachelor in Schweden, Brasilien und Singapur und Master in Kopenhagen und am Indian Institute of Management in Indien. Also es war schon ein bisschen was Außergewöhnliches und da war ich auch schon immer in fremden Ländern unterwegs, habe noch während dem Studium auch noch eine Weltumrundung mit dem Fahrrad eingebaut. Und ich hatte immer diesen Traum, ich will selbstständig sein, hatte da viele verschiedene Ideen. Habe dann nach dem Studium aber erstmal gedacht, okay, jetzt musst du Geld verdienen und ein bisschen Erfahrung sammeln und bin dann bewusst in den Vertrieb gegangen, einfach weil ich der Meinung bin, ganz egal, was man später macht als Selbstständiger, muss man verkaufen können, seine Ideen, seine Projekte oder seine Brand. Und da wollte ich ein bisschen Erfahrung sammeln, habe dann Softwarevertrieb gemacht und habe aber diesen Traum gehabt, ich will mal einen Weltrekord aufstellen mit dem Fahrrad. Und dann hat mein damaliger Chef meinen ersten Weltrekord gesponsert, die schnellste Eurasien-Durchquerung mit dem Fahrrad. Und dann habe ich alles auf diese Karte gesetzt, vor jetzt mittlerweile 6 Jahren. Jetzt werde ich Profi-Abenteurer und habe dann weitere Projekte gemacht und es hat geklappt. Es wurde dann jedes Jahr ein bisschen größer und mit dem Triathlon rund um die Welt habe ich dann auch, sage ich mal, so, seitdem läuft es dann auch sehr, sehr gut.
Vielleicht kann ich da gleich schnell einhaken. Wie hast du denn deinen damaligen Chef überzeugt bekommen von der verrückten Idee, die schnellste Eurasien-Durchquerung zu machen?
Also es war auf dem Oktoberfest und da hat, also das Timing war sicherlich auch gut, es hat gerade geholfen. Und ansonsten, ich habe ihm einfach von meiner Vision erzählt, ich will einen Weltrekord aufstellen und einen Kontinent durchqueren und da können wir doch so ein Firmenlogo aufs Trikot machen und das ist doch auch super für die Firma, hat man eine tolle Story und auch intern die Mitarbeiter, das ist doch super, wenn sowas die Firma unterstützt und hat er sofort eingeschlagen.
Wie hat zu der Zeit dann auch dein Umfeld drauf reagiert? Viele haben doch bestimmt auch gedacht, der Jonas ist jetzt verrückt geworden, der will jetzt einmal um die Welt quasi. Wie bist du damit dann umgegangen?
Also ich habe das große Glück, dass ich ja auch vorher schon, sag ich mal, jetzt noch keinen Weltrekord aufgestellt habe, aber auch mit meinen Studien, ich habe im Ausland studiert und habe auch teilweise meinen normalen Master in Kopenhagen. Ich bin fast nie in Kopenhagen gewesen, weil ich das Homeoffice habe ich damals, war ich ein bisschen meiner Zeit voraus und habe auch von Teneriffa aus studiert und bin dann zur Prüfung nach Kopenhagen gereist. Also was jetzt heute auch in vielen Branchen auch normal ist, das habe ich schon 10 Jahre vorher gemacht. Und daher haben alle schon so ein bisschen gewusst, ich mache auch ein bisschen verrückte Sachen. Und habe da vollen Support bekommen. Schwieriger war dann, oder für manche Leute, gerade im Freundeskreis von der Uni, war es dann ein bisschen schwieriger, die Entscheidung, wo ich dann gesagt habe, ich kündige jetzt und ich werde jetzt Profi-Abenteurer. Da muss man sich vorstellen, Softwarevertrieb in Deutschland ist eine Branche, da verdient man sehr gutes Geld und wenn man irgendwann mal seinen Job verliert, hat man eine Woche später 9. Also es ist eine sehr, sehr gute Branche als Arbeitnehmer. Und da habe ich gekündigt, um mich selbstständig zu machen als Abenteurer. Und ich habe natürlich die komplette Unsicherheit, da gibt es keinen Karrierepfad, den man einschlagen kann. Und das schafft auch nur einer von ganz, ganz wenigen, damit wirklich das Geld zu verdienen. Ich habe mein erstes Jahr, ich glaube, 8.000 Euro Umsatz gehabt. Und da könnte man erwarten, dass im Freundeskreis und in der Familie dann auch durchaus auch kommt, aber was ist mit deiner Altersvorsorge? Willst du nicht hier noch ein bisschen mehr arbeiten, was du da aufgibst? Und das war gerade in meiner Familie nicht so. Also in meiner Familie hat jeder gesagt, Jonas, wenn das dein großer Traum ist, super, mach das, wie können wir dich unterstützen? Und das ist unglaublich wichtig, so ein Umfeld zu haben, was einen höher hebt.
Vielleicht nochmal kurz zurück zu deinem Studium an den Business Schools. Was hat dich denn da geprägt und welche Erfahrungen hast du daraus mitgenommen?
Also was mich am meisten geprägt hat, war sicherlich dieses Internationale. Und damit meine ich jetzt zum einen natürlich die fremden Länder, aber generell auch Gruppenarbeiten und so weiter. Und war ja alles international. Und das ist, wo man wirklich lernt, mit anderen Kulturen umzugehen. Und ich wurde auch ins kalte Wasser geworfen. Also ich bin nach Brasilien gezogen, ohne Portugiesisch zu sprechen. Und nach Indien dann. Also es sind Länder, wo man merkt, okay, das ist jetzt mal am Limit der Komfortzone, aber Grenzen verschieben sich. Und es geht irgendwie lernt man das. Also es gibt einem unglaublich viel Selbstvertrauen. Dann habe ich an der Business School natürlich das, ja, letztendlich das kritische Denken gelernt und der Mindset verändert sich und die Art und Weise, wie man auf Herausforderungen zugeht. Also ich muss ganz klar sagen, jetzt die fachliche Kompetenz, was man in den Studiengängen lernt, habe ich nach meinem Studium ja, das meiste relativ wenig gebraucht. Klar, so ein bisschen Grundverständnis von Marketing, Branding und auch Finance hilft außer Frage, aber das wirklich Wichtige war jetzt nicht das rein fachliche Wissen, sondern die Soft Skills an der Universität.
Ja, kann ich auch nur so von meinem Uni-Alltag mitnehmen, ist oft dann doch sehr theoretisch. Was mich dann trotzdem nochmal interessieren würde, vermisst du ab und zu so einen klassischen, standard, langweiligen Büroarbeitstag?
Nein, in keinster Art und Weise.
Okay.
Also ich könnte mir auch in keinster Art und Weise vorstellen, nochmal zurück in einen normalen Büroalltag zu gehen. Da habe ich jetzt zu viel Freiheit und Flexibilität genossen. Und ich habe meine Leidenschaft zum Beruf gemacht und würde wirklich für nichts in der Welt tauschen.
Du hast jetzt diesen Sommer ja über 10.000 Kilometer in den USA zurückgelegt, du bist ja frisch zurückgekommen. Wie bereitet man sich denn eigentlich auf einem Projekt vor, was davor noch keiner in der Art und Weise gemacht hat?
Also ich habe natürlich viel Erfahrung schon von meinen vorherigen Projekten. Es war jetzt ja nicht mein erstes großes Projekt, das hilft. Und ganz, ganz wichtig ist die Grundlagenausdauer. Also ich mache einfach sehr, sehr, sehr viel Sport und normalerweise auch verschiedene Disziplinen und immer sehr, sehr lang. Dann Stabilitätstraining, glaube ich, wichtig, also dass man so ein bisschen den Rücken stärkt, um einfach Verletzungen vorzubeugen. Und die Logistikplanung, das muss natürlich alles sitzen bis ins Detail, da sollte nichts schief gehen. Passiert dann natürlich trotzdem, dass Dinge schief gehen, wenn man was macht, was noch nie gemacht wurde, aber man kann seine Hausaufgaben machen und für alle Eventualitäten, so gut es halt irgendwie geht, vorbereitet sein und dann vor allen Dingen mental bei 100% sein, wenn es an den Start geht.
Und wie sicherst du dich da ab, dass du mental, bevor du jetzt zum Beispiel aufbrichst, um Amerika zu durchqueren mit dem Fahrrad, dass du da mental komplett auf der Höhe bist?
Also das Wichtigste ist, es muss ein Projekt sein, wo ich zu 100% dahinter stehe. Also ich brauche Leidenschaft dafür. Und ich brauche so viel Disziplin bei so einem Projekt, dass es einfach so unglaublich wichtig ist dort bei der Peak Performance zu sein. Und ein ganz entscheidender Punkt ist, ich bin ja auch gewissermaßen ein Workaholic, auch wenn Workaholic ein sehr negativ belastetes Wort ist, wo ich muss sagen, da stimme ich überhaupt nicht mit überein als Selbstständiger, weil wenn man was macht, wenn man mit Leidenschaft brennt, ich arbeite ja auch unglaublich gern. Aber mit Training und allem sind wir dann doch bei 70, 80 Stunden die Woche. Und das Entscheidende, was ich sagen, aber wie gesagt, finde ich auch mache es ja auch unglaublich gerne. Das Entscheidende ist, ich kann auch nicht 365 Tage im Jahr Vollgas geben. Und für mich ist es letztendlich wie Sprints, wo eine Serie von Sprints, wo ich 100% gebe, all in. Und dann kommt aber auch eine Phase, wo man sich erholt, rein körperlich und natürlich auch mental. Und das ist in der Vorbereitung, wo man natürlich auch viel Stress hat und das noch, da ist es einfach unglaublich wichtig, dass man sich an der Vorbereitung, damit meine ich nicht weniger Sport machen, sondern ich meine, dass es einem mental gut geht, dass man mental sich nicht zu viel Stress macht, dass man Erholungsphasen hat, damit man dann danach, wenn das Projekt losgeht, dass ich dann 4 Monate lang jeden Tag performen kann.
Jetzt sind wir gerade beim täglichen Performen. Wir sind aktuell ein bisschen in der Krippe, weil mich hat es auch schon dieses Jahr erwischt. Wie machst du das, dass du, wenn du jetzt zum Beispiel mit dem Fahrrad durch Sibirien fährst, wirklich jeden Tag dann auch an die Performance anknüpfen kannst und nicht mal von der Erkältung bei minus 40 Grad dann zurückgeworfen wirst?
Also zum einen, ich bin den ganzen Tag draußen und bewege mich an der frischen Luft, das hilft. Also ich bin einfach abgehärtet. Ich springe auch in der Vorbereitung auch regelmäßig gehe ich Eisbahn oder springe ins sehr kalte Wasser. Auch das härtet ab. Und dann bin ich einfach zu 100% fokussiert. Also ich gehe einfach davon aus, ich werde nicht krank, daran glaube ich. Und wenn ich krank werde, dann glaube ich, okay, morgen wird es wieder besser. Und das kann man, also man kann auch das Krankwerden steuern, zu einem gewissen Grad natürlich. Also wenn man ganz schlimme Viren bekommt, dann wird man krank, so ist es. Aber man kann es zu einem gewissen Grad auf jeden Fall abfangen und steuern. Ich werde immer direkt nach meinem Projekt so richtig krank. Und das interessanterweise nicht den Tag danach, wo man eigentlich erwarten würde, sondern wenn der Medienrummel und alles vorbei ist und ich weiß, okay, jetzt kann ich krank werden. Und ich kenne durch meine Vorträge auch viele Top-Manager, die erzählen mir alle dasselbe. Sie werden immer im Urlaub krank, weil sie einfach auch hier mental denken, nee, jetzt während ich arbeite, da darf ich nicht krank werden und dann ist Urlaub. Jetzt könnte ich krank werden und das werden sie auch. Der Körper holt sich das dann. Ist jetzt die falsche Einstellung meiner Meinung nach, aber so ist es halt, ja. Also auch krank werden kann man mental steuern.
Ja, total interessant, dass das auch mit so einer mentalen Anspannungssache zusammenhängt, dieses körperliche Kranksein. Um da noch kurz tiefer reinzugehen, man hört ja öfters, die Hälfte ist quasi die sportliche Vorbereitung, wenn es um Fitness geht, die andere Hälfte ist Ernährung. Wie balancierst du das und hast du irgendeinen speziellen Ernährungsplan?
Also da muss ich ganz klar sagen, ich mache meine Projekte unsupported, also da ist kein Begleitfahrzeug hinter mir, was für mich kocht und mir meine Proteinriegel reicht. Daher, ich ernähre mich in der Vorbereitung, im Training gesund und achte da ein bisschen drauf, auch wenn es jetzt nicht super strikt ist. Während einem Projekt, da geht es nicht. Also wenn man durch die USA rennt, in Kleinstadt Amerika, da gibt es kein gutes Essen und kein gesundes. Also daher, meine Strategie zum Thema Ernährung ist, ich brauche meine 8000 Kalorien am Tag. Ess so viel, wie du kannst und alles, was du findest.
Sehr pragmatisch auf jeden Fall.
Das war in deinem Buch ganz interessant, dass du gesagt hast, du nimmst lieber mal 3 Lebensmittelvergiftungen im Jahr im Kauf, als dich selbst zu restriktieren. Eigentlich ein ganz netter Fakt, mit so einem Mindset dann auch da ranzugehen.
Auf jeden Fall, also Lebensmittelvergiftungen sind bei mir Berufsrisiko. Ich liebe auch exotisches Essen und Straßenküche ist meistens das Beste und darauf möchte ich auch nicht verzichten. Und wenn man jetzt in Afrika ist, dann passiert es halt ab und an und in Südamerika auch und Asien. Daher ist bei mir fest eingeplant, dass ich einfach irgendwie so im Schnitt einmal im Jahr eine Lebensmittelvergiftung habe. Aber auch das ist ja am Ende Kopfsache. Das heißt, ich ignoriere das, mache weiter und in ein paar Tagen ist es wieder besser.
Hast du denn auf all deinen Reisen und auf all den Kilometern, die du zurückgelegt hast, einen Moment, der sich dir besonders eingeprägt hat?
Auch schwierige Frage. Da gibt es jeden Tag gibt's Momente, die besonders sind. Deshalb mache ich das Ganze ja. Wenn ich einen Lieblingsmoment wählen müsste, also zum einen natürlich Naturerlebnisse, ganz, ganz toll in der Wüste oder in den Anden auf 5000 Meter Höhe. Der verrückteste Moment für mich jedoch, würde ich sagen, war in Mexiko, wo ich dann als deutscher Forrest Gump da eine nationale Berühmtheit wurde während meinem Triathlon um die Welt. Und ich habe dann, haben sich ja tausende von Leuten angeschlossen, es war wirklich wie im Film. Und ich habe dann irgendwann eine Polizeieskorte bekommen, die mitgerannt sind. Und das ist nicht mehr hergefahren, und einem wurde es langweilig, dann ist er halt mitgerannt, aber durfte seine Waffe nicht zurücklassen, also ist er mit Maschinenpistole im Anschlag neben mir hergerannt. Und das Video davon, das ging viral, hat über 20 Millionen Views gehabt auf Social Media und war überall im Fernsehen. Und vom nächsten Tag an war ich dann der inoffizielle Ausbilder der mexikanischen Polizei, weil sich dann alle angeschlossen haben. Und ich habe dann teilweise eben ganze Kompanien gehabt an Polizisten mit Maschinenpistolen, die mitgerannt sind und so lustige Lieder gesungen haben. Und das war so skurril, das werde ich nie vergessen.
Ja, erstaunlich, was auch für die Kraft der Sport hat, also die Massen zu mobilisieren und einen so zusammenzuschweißen, obwohl man sich ja gar nicht kennt.
Ja, absolut. Also Sport ist unglaublich inspirierend. Und auch über Grenzen hinweg. Also es ganz egal, in welchem Land man ist, Sport verbindet.
Du hast vorhin schon kurz die Naturmomente angesprochen, die immer sehr prägend sind. Wie hat sich das für dich entwickelt, dass du so eine enge und gute Beziehung zur Natur hast? Und vielleicht daran gleich anschließend, fehlt uns das heute manchmal so als gesamte Gesellschaft, dass wir zu weit weg sind von der Natur?
Auf jeden Fall. Also ich habe das große Glück, dass ich von klein auf mit meiner Familie, wir waren nicht in Hotels, wir waren immer draußen mit dem Zelt in der Natur, in den Bergen, am Meer. Und für mich war das immer ein Lebensstil. Bin kein Fan auch von Sport im Fitnessstudio, sondern ich mach Sport draußen in der Natur und bewege mich. Und ich merke das auch, wenn ich mal irgendwie so viel zu tun habe mit Vorträgen, dass ich es mal irgendwie einen Tag einfach nicht rausschaffe, um Sport zu machen, dass es mir nicht gut geht. Also es ist wirklich was, wir müssen raus in die Natur. Und das ist natürlich in der heutigen Zeit, geht es oft verloren bei vielen Menschen. Und ich treffe alle meine wichtigen Entscheidungen auch draußen in der Natur. Da habe ich meine Energie, meine kreativen Prozesse. Wenn ich weiß, jetzt ist was Wichtiges, dann gehe ich eine Runde joggen oder radeln irgendwo auf dem Berg. Und danach weiß ich, was ich machen muss. Also das kann ich jedem nur empfehlen. Raus in die Natur, Bewegung und es geht einem besser.
Du hast gerade angesprochen, dass du viel draußen bist in der Natur. In der Natur bist du aber wahrscheinlich auch oft alleine unterwegs. Also wenn man jetzt sich überlegt, du bist durch Sibirien kilometerweit gefahren. Auf der anderen Seite scharen sich aber auch um dich die Menschen wie in Mexiko. Wie gehst du mit dieser Bipolarität in einer gewissen Weise um?
Also Bipolarität ist ja was richtig Tolles. Das heißt, es bleibt spannend. Und ich sag's mal so, wenn ich die Einsamkeit der Natur für ein paar Wochen oder Monate habe, das ist wunderschön, da fehlt mir auch gar niemand. Und danach freue ich mich natürlich auch wieder, wenn ich Freunde und Familie sehe und auch viele Leute. Dauerhaft muss ich sagen, ist es so, immer unter Menschen zu sein, nicht meine Sache. Also Einsamkeit zum Beispiel verspüre ich auch nicht in der Natur, wenn ich alleine bin, sondern Einsamkeit, wenn ich das mal verspüre, dann ist es immer in der Anonymität einer Großstadt. Und das ist mir einfach so, jetzt auch was jetzt aktuell, wo ich drauf sehr achte, weil ich ja jetzt mittlerweile mit meinen Projekten auch doch relativ bekannt geworden bin, da muss ich natürlich meine Privatsphäre schützen. Also das ist mir ganz, ganz wichtig, dass ich an meinem Wohnort auch nicht unbedingt in den Medien sein möchte. Mhm.
Wo verläuft da für dich die Grenze zwischen Einsamkeit und Alleinsein? Weil ja auch heute Einsamkeit immer wieder als Volkskrankheit genannt wird. Und ich glaube, es vielen Leuten schwerfällt, dieses positive Alleinsein noch so wahrzunehmen.
Also alleine sein kann was Wunderschönes sein, wenn man auf dem Berggipfel sitzt und raus in die Landschaft schaut, da fehlt auch niemand, es ist wunderschön. Und ich bin der Meinung, dass es das aktuelle, die Herausforderung, dass viele Menschen sich einsam fühlen, auch ganz, ganz viel mit dem Handy und mit Social Media zu tun hat. Und das ist halt nicht dasselbe, wenn man über Social Media mit jemandem kommuniziert. Ich bin froh und auch happy, dass ich Follower habe auf Social Media, aber das ist in keinster Art und Weise ein Austausch, der mit echten Beziehungen vergleichbar ist, wo man vor Ort zusammensitzt oder Sport macht und eine gute Zeit hat. Und das ist einfach so wichtig, dass man sich die Zeit dafür nimmt.
Wie kriegen wir das hin, als Gesellschaft wieder mehr richtig echte Beziehungen zu pflegen und uns weniger auf das Social Media zu fokussieren?
Ist eine große Herausforderung, aber es liegt letztendlich an jedem Einzelnen. Das Wichtige ist, es hat natürlich auch Handy und Social Media hat auch viele, viele Vorteile. Das Wichtige ist, man muss sich Grenzen setzen, ganz klar, und diese auch einhalten. Ansonsten, es gibt halt auch ein Suchtpotenzial, ist ganz klar, und das führt dann auch zu Einsamkeit und so weiter. Ich persönlich mache das so, weil bei mir ja auch das Handy mit zum Job gehört, dass ich einfach mal durch Social Media mache und Interviews und so weiter. Und ich arbeite mit ganz klaren Regeln. Das heißt, ich bin vor dem Einschlafen beispielsweise nicht am Handy. Das ist ausgeschaltet und im Flugmodus. Und das ist zum Beispiel was, womit man mal anfangen könnte.
Wie viel Bildschirmzeit hast du dann pro Tag?
Also es ist unterschiedlich natürlich. Jetzt bin ich ja gerade ein bisschen auch im Medienterminen und unterwegs. Da ist es ein bisschen mehr. Da komme ich vielleicht so auf etwa meistens 3 Stunden oder auch manchmal 4, wenn jetzt zum Beispiel eine Podcast-Aufnahme wie heute natürlich noch mit reinzieht. Wenn ich jetzt im Trainingslager bin, dann sind wir bei unter 1 Stunde Bildschirmzeit.
Das ist schon sehr stark.
Ist meiner Meinung nach immer noch zu viel. Also ich merke, jetzt wo ich in den USA war, beispielsweise in den Rocky Mountains, da gibt es kein Handyempfang, mal auch manchmal wirklich 2-3 Tage. Und wenn du dann akzeptiert hast, okay, jetzt gibt es keinen Empfang, kannst du eh nichts machen, und dann ist man 2 Tage ohne Handyempfang. Das schläft mal viel besser.
Das ist super. Das ist aber unter 1 Stunde ist schon bemerkenswert, denn ich glaube, die durchschnittliche Bildschirmzeit ist aktuell bei über 6 Stunden, was ja auch wahnsinnig ist.
Also es definitiv geht nicht ohne, aber man muss einfach darauf achten, dass man, ich achte darauf, wenn ich am Bildschirm bin, dann effizient, das heißt kein Rumscrollen und so weiter und hier nochmal schauen, sondern ich hocke mich an den Bildschirm und dann erledige ich meine Aufgabe und dann wird auch wieder ausgeschaltet.
Du hast mal gesagt, dass du nie ans Aufdenken denkst, wenn du unterwegs bist auf deinen Abenteuern. Wie hast du denn die mentale Stärke dazu entwickeln können?
Also ich ist sicherlich eine Mischung aus, hat sich von klein auf so entwickelt, und Training, beides. Ich bin oft ins kalte Wasser gesprungen, habe ich ja schon erzählt, mit dem Studium zum Beispiel, Brasilien, Indien, Singapur, eine Weltreise und dann ja jetzt die Fahrradrekorde und so weiter. Also ich habe es mir nicht einfach gemacht. Und ich sage immer, geht raus aus der Komfortzone, macht es euch nicht bequem, also lauft auf Probleme und Herausforderungen zu, denn da entwickelt man sich weiter. Diese zu lösen und neue Wege zu finden, das ist, wo man den Mindset entwickelt, um mit Herausforderungen umzugehen. Und ich werde mit jedem Projekt, was ich erfolgreich absolviere, mit jeder Herausforderung stärker. Wenn ich jetzt vor einer schwierigen Situation stehe, dann kann ich mir sagen, hey, du hast Sibirien im Winter durchquert mit dem Fahrrad, oder hast eine Lebensmittelvergiftung in der Sahara, und ja, das ging weiter. Also wir finden jetzt auch eine Lösung. Und das ist der entscheidende Punkt, nicht aufzugeben. Und ja, man wird stärker mit jeder Herausforderung, die man überwindet.
Genau, wir haben jetzt den Bogen gerade schon ganz gut in Richtung Motivation bekommen. Da gibt es bei Forrest Gump in dem Film eine ganz bekannte Szene, wo er gefragt wird, wieso er denn eigentlich rennt. Und er antwortet darauf einfach nur, I just feel like running. Was ist denn deine Motivation? Was treibt dich an, immer wieder aufs Fahrrad zu steigen, immer wieder in die Laufschuhe zu schlüpfen?
Also ich finde den Spruch, I just feel like running, auch wunderschön, denn er symbolisiert, dass er einfach das macht, worauf er Lust hat. Leidenschaft. Und das macht der Forrest generell so. Es ist auch so ein toller Film, weil er überlegt nicht lange, ist es jetzt die richtige Entscheidung, sondern er macht einfach. Und irgendwie geht es am Ende doch immer gut aus. Und damit möchte ich nicht sagen, dass man nicht planen und nachdenken sollte, aber wenn man Träume hat, dann muss man diese anpacken und am besten jetzt und nicht erst in 2 Jahren, weil sonst kommt irgendwas im Leben dazwischen. Und das Schwerste ist immer, an die Startlinie zu kommen bei allen Projekten. Die meisten scheitern vorher, aber ein richtiges Scheitern ist, wenn man erst gar nicht in die Startlinie kommt, wenn man es erst gar nicht probiert. Also daher unglaublich wichtig. Und meine große Motivation ist letztendlich nicht der Rekord. Das ist für mich ein Bonus, ist schön, ihn zu haben. Macht unglaublich Spaß, auf ein Ziel hinzuarbeiten, was schwierig ist, was für mich persönlich Sinn macht. Aber am Ende ist der Weg dahin das Ziel. Also es sind Erlebnisse, es sind Begegnungen mit Menschen, mit Tieren. Es ist ein schöner Sonnenuntergang oben auf dem Berggipfel oder eine Nacht auf dem Baikalsee zelten oder in der Mojave-Wüste. Und von diesen besonderen Momenten und Erlebnissen, da nehme ich auch die Energie, wenn es mal schwer wird. Und ja, wenn ich alt bin, dann habe ich tolle Erinnerungen und weiß, ich habe mein Leben gelebt und darum geht es ja am Ende.
Das stimmt.
Nochmal zu den langen Reisen, wo du so viele Erlebnisse hast und so viele schöne Momente sammelst. Wenn du da aber einen Tag lang durch die karge sibirische Schneelandschaft fährst, wohin wandern dann deine Gedanken?
Also es ist eine Mischung. Es gibt natürlich Momente, da bin ich einfach im Flow und das ist ein unbeschreiblicher Moment. Da denke ich an, da bin ich einfach in dem Moment und genieße. Dann gibt es natürlich auch Momente, wo ich wo man nicht im Flow ist, wo man danach denkt. Ich denke viel über meine nächsten Projekte nach und über alles im Leben. Also ich plane einfach dann alles, was jetzt kommt. Und ich bin also eher zukunftsorientiert, würde ich sagen, mit meinen Gedanken. Und ich denke auch viel über die nächste Tankstelle nach, wo es wieder was Leckeres zu essen gibt. Darauf freue ich mich immer ganz besonders. Und wenn es jetzt so wirklich in dem Moment ist, wo es jetzt extrem monoton wird, dann Musik, Podcasts, Audiobooks, manchmal telefonieren beim Radeln, beim Laufen und sich ablenken.
Hast du einen favorisierten Podcast?
Ja, tatsächlich. Also ich höre sehr gerne verschiedene Business-Podcasts an und ich höre aktuell ein ganz, ganz toller, der heißt In Good Company und okay. Der ist von dem CEO vom norwegischen Ölfonds, also der Staatsfonds, ja der weltweit größte der größte Investmentfonds. Und er hat dadurch Zugang zu den CEOs von allen Firmen, wo er investiert ist. Also die größten Firmen der Welt, die sonst normalerweise keine Podcasts geben. Und er interviewt die auf eine unabhängige und ganz spannende Art und Weise. Und das ist natürlich, sind alles Leute mit sehr, sehr interessanten Leben aus unterschiedlichen Branchen. Und da sind wirklich auch ganz, ganz tolle Gespräche dabei.
Inspiriert es dich dann? So von anderen Persönlichkeiten zu hören, obwohl du ja selber vor allem Inspiration für andere Menschen bist.
Also ich möchte in keinster Art und Weise machen, was die machen. Also das jetzt so Inspiration bitte nicht verfolgen, verstehen, sondern es ist so, die haben alle das, was extrem viel erreicht im Leben. Und wie man da hinkommt, da gibt es einfach so ein paar, Dinge, die alle erfolgreichen Leute machen. Und hier einfach auch breit aufgestellt zu sein und Insights aus vielen unterschiedlichen Branchen zu bekommen von erfolgreichen Menschen, finde ich spannend. Und ich tue dann sicherlich nicht alles davon denken, okay, das möchte ich auch so machen, in keinster Art und Weise. Aber oft ist eben doch was dabei, wo ich sage, oh, das ist spannend, das funktioniert.
Hat auch sicher was mit unserer Motivation für den Podcast zu tun, einfach mit möglichst vielen interessanten Persönlichkeiten aus ganz unterschiedlichen Gebieten zu tun zu haben und von denen Erfahrungen mitzunehmen. Will ich dich noch zum Thema Disziplin fragen. Du musst ja sehr diszipliniert sein, um wirklich jeden Morgen aufzustehen, sei es jetzt in deiner Vorbereitung, um immer deine Grundausdauer hochzuhalten, aber auch während deinen Projekten, damit du jeden Tag aufstehst und zum Beispiel einen Marathon läufst. Wie wichtig ist Disziplin und ist es anstrengend für dich, die zu wahren?
Also Disziplin ist unglaublich wichtig, vor allen Dingen, wenn es hart wird, wenn man sich wenn es ungemütlich ist. Ich sage es mal so, wenn man im Winter durch Sibirien radelt, da gibt es dann doch sehr, sehr, sehr unangenehme Momente und das geht mit Disziplin. Ich habe immer eine ganz klare Regel, do shit first. Und das heißt, ich beginne meinen Tag mit der unliebsamsten Aufgabe und die mache ich auch. Und eine Regel, die ich mir setze, die wird auch eingehalten und nicht gebrochen. Und mit Training und so weiter, das geht nur mit Disziplin. Also es ist, ich mache mir To-Do-Listen und die erledige ich auch.
Ja, also auch da sehr inspirierend, einfach so diszipliniert an seinen Projekten dran zu bleiben und das dann einfach durchzuziehen. Und gerade auch das Motto, do shit first, kann man sicher mitnehmen.
Das Interessante ist, wenn man es regelmäßig macht, wenn man sich klare Regeln setzt mit der Disziplin und diese auch nicht bricht, dann wird es zu einer Gewohnheit. Und dann ist es auch nicht mehr so schwer. Also jetzt, ich nehme mal ein Beispiel aus, was vielleicht für mehr Leute relevant ist, so im Alltag. wenn man sich das Ziel setzt, ich möchte jetzt auf Marathon trainieren oder generell ein besserer Läufer werden und hat aber einen Vollzeitjob dann oder ein Vollzeitstudium und man sagt sich, ich möchte jetzt im Winter jeden Morgen um 6 voller Arbeit 10 Kilometer laufen. Dann ist es am Anfang, wenn es Minusgrade hat draußen, wahrscheinlich kostet es ein bisschen Überwindung. Und wenn man es aber mit Disziplin durchzieht die ersten Wochen, dann nach einem Monat ist es auch nicht mehr schwer. Nach einem Monat hat man die Gewohnheit, man macht es einfach, macht Spaß, man fühlt sich danach für den Rest des Tages besser und dann ist es eine Gewohnheit geworden. Aber wenn man schon am fünften Tag damit anfängt, oh, heute nicht, dann kommt die Gewohnheit auch gar nicht in die Disziplin. Also man muss in dieser Anfangsphase seine eigenen Regeln auch einhalten.
Kam dann die Disziplin auch beim tagtäglichen Marathonlaufen? Das ist ja schon ein sehr extremer Fall.
Natürlich, also ich stelle einfach nicht in Frage, warum ich das mache. Ja. Ich weiß, warum ich das mache. Und mein Ziel ist jeden Tag ein Ultramarathon. Ich bin ja 54 Kilometer Tagesschnitt gelaufen und das mache ich dann auch und ziehe das durch und da gibt es auch keine Diskussion mit mir.
Deine Reisen sind ja trotzdem, auch wenn du das einfach so durchziehst, ein riesiger Kraftakt. Hast du irgendwelche mentalen Strategien, die dich konkret begleiten auf deinem Weg?
Ja, also ich arbeite sehr stark mit Visualisierungen, also von der Ankunft, von Zwischenzielen, von wenn ich weiß, okay, die Rocky Mountains kommen noch, das wird toll oder besondere Begegnungen. Das stelle ich mir bildlich vor, also das visualisiere ich täglich, unglaublich starkes Tool. Herunterbrechen in kleine Ziele und auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist die Sprache, das Gespräch mit dir selbst. Ist das positiv oder ist es negativ? Also was ist die Grundhaltung? Und ich merke, auch wenn ich mit anderen Leuten spreche, oder auch vorher, ist nicht nur im Sportbereich, sondern auch im Business und im Privaten, dass viele Leute so Wörter wie ein Konjunktiv nutzen. Also, ja, das könnte klappen. Könnte es klappen oder klappt es? Ist ein Unterschied. Oder eigentlich ist ein Wort, was nichts anderes bewirkt. In den meisten Fällen bewirkt es nichts anderes, als das eigene Argument abzuschwächen. Ich kann das oder ich kann das eigentlich. Also hat da nichts verloren, dieses Wort. Und das ist so eine Technik, darauf zu achten im Alltag, dass man den Konjunktiv nicht nutzt. Sondern man kann das, man schafft es. Und so ist es. Und zwar nicht nur, wenn man mit anderen spricht, sondern das wichtigste Gespräch ist mit uns selbst. Muss positiv sein.
Das passt ja zu dem, was wir auch vorhin schon angesprochen haben, diese Verbindung von körperlichen und mentalem. Ich muss da einmal an die Geschichte denken von dem Mann, der zum ersten Mal die Meile unter 5 Minuten gelaufen ist, der das auch ganz stark mit Visualisierung quasi von der Uhr gemacht hat, die beim Zieldurchlauf 4:59 anzeigt. Dann kann ich dich aber was zum Thema Abenteurer fragen. Für mich ist Abenteurer ein Begriff, den ich so mit dem 20., 19. Jahrhundert verbinde. Leute, die losgezogen sind, um in die Arktis zu fahren, an den Südpol zu fahren. Was hat dich gereizt, jetzt nochmal im 21. Jahrhundert so ein moderner Abenteurer zu sein?
Also für mich ist Abenteuer die Definition, es muss keine Reise um die Welt sein. Also wenn ich zurückdenke an was man vor 200 Jahren noch machen konnte, neue Kontinente oder neue Länder entdecken, das ist natürlich so das ultimative Abenteuer außer Frage. Aber ein Abenteuer kann auch vor der Haustür beginnen. Also für mich ist ein Abenteuer immer eine Reise ins Ungewisse. Also ein Abenteuer hat für mich immer den Aspekt, dass ich nicht genau weiß, was passiert. Und das ist in fremden Ländern natürlich garantiert, dass das kommt. Es kann aber auch zu Hause sein, wenn man einfach jetzt mal man hat noch nie irgendwo bivakiert und hier gibt es jetzt den einen Berg 50 Kilometer weit weg und da fährt man mit dem Fahrrad hin, schläft oben und radelt wieder zurück und schaut mal, was passiert. Ist auch ein Abenteuer. Und das Tolle ist, diese Reize, die man hat. Also beim Abenteuer gibt es immer Überraschungen und ich komme vom Abenteuer zurück und ich hab was erlebt, was ich zu Hause nicht erleben würde. Und das immer wieder aufs Neue ist einfach, macht unglaublich Spaß.
Zu deinen Reisen durch andere Länder gehört ja auch, dass du viel mit anderen Leuten in Kontakt kommst. Und du hast schon erwähnt, du hast mal im Studium, warst schon in Indien, in Brasilien. Das heißt, du sprichst auch Spanisch und etwas Portugiesisch, nehme ich an.
Ja, ich spreche 5 Sprachen fließend. Ich kann Deutsch, Englisch, Spanisch, Portugiesisch und Schwedisch und kann mich auch noch auf ja, noch 2, 3 weiteren Sprachen relativ problemlos verständigen. Und das hilft natürlich, wenn man so um die Welt reist.
Was hat dich das dann über Verständigung und über Kommunikation gelehrt, wenn du in anderen Ländern unterwegs warst und die Leute dort mal eine andere Sprache sprechen, mal eine, die du vielleicht kannst, aber es ist ja mal eine neue Kultur, mit der man da kommuniziert?
Also das Allerwichtigste ist, keine Kultur ist der anderen überlegen. Wenn ich in ein neues Land gehe, dann denke ich mir nicht, in Deutschland funktioniert alles besser, sondern ja, ich denke mir, es ist einfach anders. Und die Menschen sind in einem anderen Kontext aufgewachsen. Wenn ich in Afrika geboren wäre, dann wäre ich heute auch eine komplett andere Persönlichkeit. Und das ist erstmal sehr, sehr wichtig, dieses Verständnis, dass man offen ist für andere Kulturen und nicht den Bias hat, den man, ja, den manche Menschen haben. Und dann letztendlich, die Menschen auf der Welt sind nett und freundlich, der Großteil, und wollen miteinander kommunizieren. Und wenn man viel reist, dann lernt man auch, sich zu verständigen, selbst wenn man nicht dieselbe Sprache spricht. Und das ist unglaublich spannend und macht ja auch richtig Spaß. Prinzipiell lerne ich am meisten, wenn ich in einer fremden Kultur bin und nicht in meiner eigenen.
Ja, das erlebt man ja auch schon, also natürlich nicht wie du, aber auf kleinem Level im Urlaub, wenn man dort unterwegs ist, immer, für mich zumindest immer sehr inspirierend zu sehen, was die Menschen dort machen, was anders passiert und da selber seine eigenen Schlüsse draus mitzunehmen.
Absolut.
Du hast jetzt bei deiner Tour durch die USA im Sommer ja zum Spendensammeln quasi aufgerufen für World Bicycle Relief. Wie wichtig ist dir dein sozialer und vielleicht auch ökologischer Impact, den du während deinen Reisen hast?
Das ist mir unglaublich wichtig. Ich arbeite seit mehreren Jahren auch mit World Bicycle Relief zusammen und wir verteilen dort Fahrräder an Kinder in Afrika. Denn die Distanzen sind oft sehr, sehr lang und wenn die nächste Schule halt 25 Kilometer oder 30 weg ist und es keinen öffentlichen Transport gibt, können die Kinder nicht zur Schule gehen, weil sie einfach nicht hinkommen. Und ein Fahrrad hat für mich mein Leben verändert und wenn ich da Kinder mithelfen kann, das auch in ihrem Leben zu machen, ist es super wichtig. Und der Umweltaspekt natürlich genauso. Ich reise ja um die Welt und bin in der Natur draußen und sehe in vielen Orten einfach die Veränderung auch vom Klimawandel. Ich bin jetzt da nicht radikal, also ich habe auch ein Auto und fliege auch manchmal, aber ich mache mir einfach auch bewusst, ist das jetzt wirklich nötig? Und ja, und das ist einfach unglaublich wichtig, dass man sich jederzeit darüber Gedanken macht, was kann ich denn persönlich in meinem Leben verändern, um ein bisschen
Ja, das
nachhaltiger zu sein.
Bewusstsein ist sicher der erste Schritt. Und ich meine, deine Reisen sind ja auch größtenteils CO2-neutral. Du bist ja zu Fuß oder auf dem Fahrrad unterwegs, und eben nicht mit dem Flieger oder mit dem Auto.
Ja, also CO2-neutral stimmt natürlich auch da nicht, weil in dem Moment, wo du was isst und in einem Hotel mal übernachtest, bist du nicht mehr CO2-neutral, ist einfach so. Und ich habe ja auch ein Businessleben, wenn ich nicht auf Reisen bin, aber ich versuche es einfach so weit es geht zu minimieren. Ich habe für mein USA-Projekt auch mit einer Organisation zusammengearbeitet, wo wir einen Ausgleich gemacht haben. Also haben wir berechnet, wie viel CO2 hat mein Projekt ausgestoßen und oder verursacht. Und dann haben wir das Geld, was das in etwa kompensiert, in Baumpflanzprojekte gesteckt. Und da geht es einfach darum, vor allen Dingen, dass man, ja, ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man sich bewusst ist und einfach immer hinterfragt, braucht man jetzt den Kurzstreckenflug oder jetzt die Städtereise nach Lissabon oder nach Rom oder ist es vielleicht für 2 Tage gar nicht nötig?
Um nochmal ein anderes Thema anzuschneiden. Du hast vorhin schon darüber gesprochen, dass du ein unfassbar unterstützendes Umfeld hattest. Gleichzeitig stelle ich mir es aber schwierig vor, wenn du manchmal ein halbes Jahr oder ein Jahr unterwegs bist, die Beziehung aufrechtzuerhalten zu Freunde und Familie. Wie läuft das für dich?
Ich habe das große Glück, dass in meiner Familie auch alle sehr abenteuerbegeistert sind und natürlich mittlerweile auch im Freundeskreis. Und wir sehen uns halt nicht jede Woche, aber wenn wir uns sehen, dann haben wir eine super Zeit dazu und da schlägt dann einfach Quality, Quantity.
Das heißt, du hast deine Freunde da quasi mit reingezogen in das Abenteurer-Dasein.
Genau. Also in die haben natürlich teilweise auch einen Job, aber in kleinerem Maße dann sind die auch mit dabei.
Ja, das klingt wirklich gut und ist auch was man sich natürlich wünscht. So, wir haben das große Glück, dass wir jetzt das Projekt hier mit dem Podcast zusammen machen dürfen zu viert. Aber Sport zu machen zusammen ist auch was wir sehr schätzen, weil das nochmal, also finde ich, für uns immer auf eine andere Art und Weise verbindet, wenn man sich gegenseitig ein bisschen pusht und gegenseitig miteinander unterwegs ist. Was kommt denn bei dir als nächstes? Welches Projekt visierst du so an oder kannst du das noch nicht verraten?
Also jetzt die nächsten 3 Wochen bin ich noch in Deutschland unterwegs, einfach mit vielen Vorträgen und es kommt ja auch am 16. Dezember mein neues Buch Crossing America raus und dann bin ich erstmal so etwa 3 Monate im Trainingslager in Spanien und Portugal und starte dann am 9. Mai mein nächstes großes Projekt. Wird für mich das Schwerste, was ich bisher gemacht habe, so viel kann ich so schon mal verraten, aber ist aktuell
das
noch...
Das Schwerste, was du jemals gemacht hast, klingt natürlich schon verheißungsvoll, weil ich hatte in der Vorbereitung mit Dominik schon ein bisschen gebrainstormt, was bei dir noch kommen könnte, aber die Kontinentaldurchquerung hast du ja ziemlich gemeistert und auch der Triathlon um die Welt ist gemacht, also wir sind auf jeden Fall gespannt, was da noch kommt. Jetzt kommt noch ein immer sehr wichtiger und spannender Teil für uns. Wir fragen am Ende unsere Gäste immer noch nach 3 Kernsätzen, die sie unseren Hörern gerne mitgeben würden aus ihrem Erfahrungsschatz.
Ja, also als allererstes einfach machen. Und damit meine ich, dass die meisten Projekte vor der Startlinie scheitern, weil es einfach schwieriger ist, einfacher ist, es nicht zu tun. In der Komfortzone zu bleiben, wenn man einen großen Traum hat, dann nicht zögern, sondern einfach machen. Zweitens, wenn wir jetzt einen knackigen Kernsatz nehmen, dann wiederhole ich nochmal Do Shit First. Also ja, wenn man was machen möchte oder machen muss, auch was vielleicht ein bisschen unliebsam ist, ob es jetzt im Abenteuerbereich ist, raus in den Schneesturm oder im Business, man hat einen Kunden anruft, auf den man keine Lust hat, der ein bisschen unangenehm wird, einfach machen, do shit first und hinter sich bringen und dann kann man das abhaken und dann hat man den Kopf frei für positive Dinge und das ist ein unglaublicher Effizienzsteigerer im Leben und auch einfach, man hat dann positive Energie, warum sich mit negativen Dingen befassen, einfach hinter sich bringen. Und als dritter Punkt, als dritter Satz, jetzt mal kurz überlegen, was wir da nehmen können. Positiv sein. Also diese positive Grundhaltung haben. Das heißt nicht, dass man unrealistisch werden sollte, aber ich höre immer, wenn ich irgendwie beim Vortrag mal frage, wer von euch kann morgen Marathon laufen? Dann gehen wir so 4, 5 Hände hoch und alle anderen bleiben unten. Ich habe nicht gefragt in 3 Stunden. Ich habe nur gefragt, wer von euch kann morgen in 42 Kilometer laufen? Und das kann jeder gesunde Mensch. Vielleicht dauert es 5 Stunden, vielleicht dauert es 6 Stunden. Aber ins Ziel kommen, wenn man das will, kann das jeder. Und hier ist aber die Grundhaltung erstmal, habe ich noch nie gemacht. Klingt schmerzhaft, kann ich nicht. Und das ist eben, was ich meine. Diese Grundhaltung sollte sein, habe ich noch nicht gemacht. Klingt schwierig, aber... Habe ich noch nicht gemacht, heißt ja, ich bin auch noch nie gescheitert. Also wird es wahrscheinlich gehen. Und wenn man diese positive Grundhaltung hat, dass man erstmal tendenziell sagt, keine Ahnung, was da kommt, aber wird gut, kann ich, das verändert das Leben.
Das strahlst du auf jeden Fall auch aus. Und ich kann mich jetzt nur noch bei dir bedanken, dass du das mit uns geteilt hast und vielleicht auch einfach diese positive Grundhaltung wirklich darstellst, wie du bist und wie du antwortest. Es war ein sehr schönes Gespräch mit dir. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns so tiefe Einblicke in die Welt von einem Extremsportler und Abenteurer gegeben hast.
Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht.